Herzlich willkommen zur Audioeinführung von I Wanna Be a Girl Band, geschrieben, vertont und inszeniert von Shari Usher-Crossan. Mein Name ist Jasko Fifus und ich freue mich, dass Sie zuhören. In den nächsten folgenden Minuten gebe ich Ihnen einen kleinen Über- und Einblick in die Produktion und natürlich, welche Gedanken und Recherche uns im Arbeitsprozess begleitet haben. I Wanna Be a Girl Band setzt da an, wo viele kulturkritische Texte aufhören. Bei der Lust selbst, beim Mitwippen, beim Wiedererkennen, beim gemeinsamen Wissen, dass Pop nicht nur Ideologie ist, sondern auch Körper, Rhythmus und Erinnerung. Die Performerinnen singen live. Ihre Stimmen liegen über den vertrauten Originaltracks, die gleichzeitig weiterlaufen. So entsteht eine doppelte Zeit. Das kollektive Soundarchiv, Destiny's Child, Spice Girls, die Sugar Babes, No Angels und die Gegenwart realer Stimmen, die sich daran reiben. Von Beginn an ist klar, Pop ist nicht einfach falsch, Pop funktioniert. Und genau daraus bezieht das Stück seine Energie und auch seine Kritik. Die Bühne wird hier zum Sezierraum, aber nicht um Pop von außen zu verurteilen. I Wanna Be a Girl Band schaut von innen darauf, wie eng Versprechen von Freiheit, Empowerment und Queerness mit Kontrolle, Disziplinierung und ökonomischer Verwertung verflochten sind. Noch bevor das Stück Inhalt erzählt, legt es einen Rahmen fest. Wie sieht eine queere Girlband überhaupt aus? Und wer entscheidet darüber? Ein KI-generiertes Bild als Antwort auf die Frage »Zeig mir eine queere Girlband« markiert dieses Problem als Gegenwartssymptom. Denn eine solche Maschine bildet nicht Realität ab, sondern unsere Sehgewohnheiten. Ein Archiv dessen, was schon als Girlband, queer, cool und begehrenswert gilt. Sichtbarkeit ist darin nie neutral. Sie ist kuratiert, normiert, verkäuflich und genau diese Mechanismen untersucht das Stück. Vier Frauen, ein Hund und ein liegengebliebener Tourbus in der Wüste. I Wanna Be a Girl Band erzählt uns von einer Casting-Band, deren glänzende Pop-Fassade in der Hitze des Stillstands zu bröckeln beginnt. Hinter dem Slogan »Stay poly, stay free« und einem queer-kodierten Selbstverständnis prallen Machtspiele, Begehren und Erschöpfung aufeinander und die Frage, wie man in einem System kurz vor dem Kollaps überhaupt noch so etwas wie Authentizität behaupten kann. Die Band steht am Rand des Zusammenbruchs und zugleich am Anfang einer radikalen Auseinandersetzung mit toxischer Weiblichkeit. Nicht als plakativer Catfight, sondern in feinen Mechanismen zwischen den Mitgliedern. Konkurrenz, Eifersucht, Perfektionsdruck und ständige Loyalitätsprüfungen. Von der Nostalgie eines 90er-Jahre-Brandings über Social-Media-kompatible Perfektionszwänge bis zur bitteren Einsicht, dass auch Frauen patriarchale Strukturen weitertragen können, legt oder besser tanzt das Stück diese Dynamiken Schicht für Schicht frei. Im Zentrum stehen die vier Performerinnen Jeanne, Salome, Alice und Demi, sowie Demis Hund Kylo. Sie alle werden von ihrer sinisteren Managerin Charlie Manson auf Tour geschickt. Zwischen Popkultur, Hyperinszenierung und Musikbusiness versuchen die vier, sich aus festgefahrenen Narrativen zu lösen, ihre Geschichte selbst in die Hand zu nehmen und eine Antwort auf die Frage zu finden, was sie dem Patriarchat entgegensetzen können. Lachen und Katerstimmung liegen dabei dicht beieinander. Um zu verstehen, warum die Poly Pockets nicht einfach frei sind, lohnt ein Blick auf die Genealogie der Girlband. Diese Geschichte ist keine lineare Emanzipationsbewegung, sondern eine Abfolge widersprüchlicher Aushandlungen zwischen Präsenz und Fremdbestimmung, zwischen symbolischer Stärke und struktureller Aneignung. Schon im 18. und 19. Jahrhundert traten Frauenensembles in Klassik, Varieté und populärer Unterhaltung auf. Sie eröffneten Frauen öffentliche Bühnen, während Repertoire, Inszenierung und ökonomische Kontrolle zumeist in männlicher Hand blieben. Feministisch lässt sich diese Phase als sichtbare Unmündigkeit fassen. Man sieht Frauen auf der Bühne, aber es ist nicht ihre Bühne. In der Mitte des 20. Jahrhunderts wird die Girlband in einem popkulturellen Sinn massentauglich. Mehrstimmiger, weiblicher Gesang wird radiofähig und kompatibel mit einer konservativen Nachkriegsordnung, die Frauen zugleich in häusliche Rollen zurückdrängte. In den 1960er Jahren erlangten vor allem schwarze Girlgroups kulturelle Dominanz, prägten den Motown-Sound, arbeiteten aber in Strukturen, die von weißen männlichen Produzenten geprägt waren. Man könnte von kontrollierter Sichtbarkeit sprechen. Repräsentation wird gewährt, ohne rassistische und sexistische Machtverhältnisse grundlegend zu destabilisieren. In den 1970ern entstehen im Kontext der zweiten feministischen Welle Räume der Selbstermächtigung. Während dann in den 1980ern mit MTV die Visualität zur Hauptwährung wird. Körper werden zu Warenoberflächen. Girlbands werden typisiert, sexualisiert und marktförmig gebaut. In den 1990ern schließlich wurde Girlpower zur globalen Marke. Feministische Anliegen werden zur konsumierbaren Ästhetik, Empowerment wird zur individuellen Selbstoptimierung, die gut ins neoliberale Subjekt passt. Seit den 2000ern spannt sich das Feld zwischen hochregulierten Industrieprodukten und feministischen, queeren DIY-orientierten Formationen, die in der Tradition von Riot Girl Widerstand formulieren. Ökonomisch bleibt die Girlband dabei eine ideale Verwertungsfigur spätkapitalistischer Popkultur. Freundschaft, Intimität und sogar Feminismus werden in marktfähige Affekte übersetzt. Empowerment öffnet Räume und wird zugleich in Leistungslogiken integriert. Vor diesem Hintergrund wird die Bühne von I Wanna Be a Girl Band zur Maschine. Das Bühnenbild zeigt uns einen Tourbus frontal sichtbar. Scheinwerfer blenden das Publikum. Dieser Blick ist nicht neutral. Wir sitzen im Lichtkegel, in jener Zone, in der Sichtbarkeit nicht nur versprochen, sondern auch durchgesetzt wird. Der Bus lässt sich wie ein Puppenhaus aufklappen und wird zur Showbühne. Innen bunt, verspielt, hyperfeminin und gespeist aus ikonischen Girlband-Bildern. Die Choreografien im ersten Akt sind präzise, aggressiv und mitreißend. Sie zitieren, überbieten und treiben die Girlband-Ästhetik bis in eine überdreht perfekte Oberfläche. Die neue, heiße, queere Girlband nennt sich Polly Pockets. Der Name blickt mit Humor auf das Mädchenspielzeug, kleine pinke Dosen, die sich aufklappen lassen und ein Mini-Puppenhaus enthüllen. In der ursprünglichen Erfindung steckt die Fantasie, dass eine kleine Polly sich in ihrem rosafarbenen Haushalt als Frau und Mutter einrichtet. Im Stück verschiebt sich der Fokus jedoch vom Spielzeug zur Vorsilbe Poly, was für polyamores Begehren steht. Also für die Möglichkeit mehrerer Liebesbeziehungen, von denen alle Beteiligten wissen und die einvernehmlich gelebt werden. Stay Poly, stay free klingt also nach Befreiung. Und kippt im Verlauf des Stücks zunehmend in eine Pflichtformel, einen moralischen Imperativ permanenter Offenheit, Verfügbarkeit und Selbstoptimierung. Dramaturgisch baut das Stück zunächst die Tourwelt auf. Die Fassade bei gleichzeitiger innerer Zerrissenheit. Der erste Teil etabliert ein zweischichtiges System. Eine extrovertierte Pop-Inszenierung, perfekt, sexy, poly, scheinbar total verfügbar. Und ein inneres Zerbröseln aus Angst, Identitätskrisen, Sehnsüchten und Selbstverachtung. Die Show ist zunächst Maske, aggressiv, glatt und kommerzialisiert. Schon während der ersten Show gewährt uns Crossen einen Einblick in das Innenleben der Figuren. Die Tanzbewegungen der Performerinnen geraten in Zeitlupe. An die Stelle der Choreografie treten ihre Gedanken, innere Monologe und mit ihnen die Frage, welche Kosten diese performierte Freiheit den Einzelnen abverlangt. Jeanne steht in der Genealogie von Jeanne d'Arc. Berufung, Stimme, Transgression. Eine Figur, die zwischen Heiligkeit und Selbstbestimmung oszilliert und die in feministischen Lesarten genau dort brennt, wo Frauen für männliche Handlungsfähigkeit bestraft werden. Im Stück wird Jeanne zum Ort, an dem Sehnsucht eben nicht in Lifestyle übersetzt werden kann. Ihre Skepsis gegenüber der zwielichtigen Managerin Charlie Manson wird nicht als Warnung genommen, sondern als individuelles Problem abgelegt. Salome ist die Figur der Blickökonomie. Historisch steht sie für die Verbindung von Begehren, Macht und Gewalt, vom biblischen Motiv bis zu literarischen und musikalischen Bearbeitungen. Ihr Begehren richtet sich auf Aufmerksamkeit, nicht als Luxus, sondern als Existenzbedingung. Sie misst ihren Wert am Blick der anderen. Aus rassistisch privilegierter Position ist ihre Sichtbarkeit erwartbar. Ihr Körper gilt als lesbar, anschlussfähig und verwertbar. Alice ist die Figur des Dazwischen. zwischen Körper und Digitalität, Nähe und Rückzug, Realität und Fantasie. Ihre Bewegung ist keine spektakuläre Flucht, sondern eine Verschiebung, hinein in Chats, Gedanken und reflexive Schleifen. Als BIPOC bewegt sich Alice innerhalb eines koloristischen Gefüges in einer vergleichsweise abgesicherten Position. Colorism meint, dass Menschen mit hellerer Haut oft als weniger problematisch gelesen werden als Menschen mit dunklerer Haut, auch innerhalb marginalisierter Gruppen. Alice' Körper wird seltener als Bedrohung wahrgenommen als der von Jeanne. Diese relative Nähe zur Unmarkiertheit erlaubt ihr Ambivalenz, Fragmentierung und auch Rückzug. Ihre Überforderung wird psychologisiert, nicht politisiert. Schutzraum und Falle zugleich. Demi, angelehnt an Demeter, ist die Mutterfigur, die nährt und hält und im Haushalt selbst verschwindet. Sie ist nicht unsichtbar, weil niemand hinschaut, sondern weil ihr Gesehenwerden funktional ist. Als Infrastruktur, als Service, als Support. Ihr Satz, ich bin nie die, die gemeint ist, ist bei ihr nicht bloß privater Schmerz. Als weiße Figur ist sie strukturell eingebettet. Ihre Unsichtbarkeit entsteht nicht aus Ausschluss, sondern aus Inanspruchnahme. Gerahmt wird dieses Gefüge durch die Managerin Charlie Manson. Dramaturgisch ist sie keine Gegenspielerin, sondern die ideologische Schaltstelle des Systems. Sie glättet Konflikte, übersetzt Brüche in Positivität und organisiert Zustimmung als Form von Kontrolle. Ihre toxisch-positive Sprache beschreibt eine Logik, in der Verantwortung auf das Individuum verlagert wird. Empowerment wird zur persönlichen Aufgabe, während strukturelle Ausbeutung unangetastet bleibt. Charlie schaltet sich immer wieder via Videocall als eine Mischung aus Coach, Guru und Managerin zu, um die Bandmitglieder zu manipulieren. Zweifel gelten als Blockade, Kritik als Unreife und die realen Konflikte in der Band werden in Positivity-Ritualen performativ aufgelöst. Befreiung wird Pflicht, Freiheit wird Zwang und Polyamorie zur Ideologie. Macht operiert hier nicht mehr primär über Verbot, sondern über Affirmation, über das ständige Ja, das keinen Widerspruch mehr kennt. Der stärkste Widerstand gegen diese Positivitätsmaschine entsteht nicht in großen Programmsätzen, sondern dort, wo sie aussetzen, im Körper. Entgrenzung, Exzess, Orgie und danach Schäden. Demis Schlafmittelmissbrauch, Salomes Nahtoderfahrungen nach durchzechten Nächten, Alices zwanghafte Positivität und Wokeness und schließlich Jeannes körperliches Versagen in Form von Verstopfungen, die sie dazu zwingen, die Poo-Policy zu unterwandern. Genau hier bricht das Stück am radikalsten aus, wenn es um Jeannes Ausscheidungen geht. Kacken wird zum Bild einer Auflösung und zur totalen Demütigung. Hier lässt sich an queer-feministische Vorstellungen von Scheitern als Störung kapitalistischer Logik anschließen, in denen Erfolg an Profit und Funktionieren gebunden ist. Das Unproduktive, Peinliche, Nichtverwertbare markiert einen Ort von Wahrheit, die sich nicht sofort in Empowerment-Content übersetzen lässt und bleibt zugleich ambivalent, weil selbst dieser Tabubruch auf der Bühne wiederum als rettend markiert wird. Im zweiten Akt in der Wüste bricht die Infrastruktur dann völlig weg. Der Tourbus strandet, es gibt keinen Empfang, keine Bühne, keine Groupies und kein Publikum mehr. Während der erste Akt Zirkulation ist, Städte, Shows, Affekte, Waren, unterbricht die Wüste diesen Kreislauf. Die Form entformalisiert sich. Die Szenen beginnen zu fließen, Realität und Halluzination verschieben sich ineinander. Alice erlebt eine Fata Morgana. Jeanne als zärtliche, erotische Vision. Das zeigt uns, dass Intimität nur noch im Irrealen, im Nicht-Aushaltbaren möglich scheint. Demis Geständnisse sprengen die Ideologie, Liebe für alle. Der Abstieg kulminiert im Hunger, der jede moralische Ordnung aushebelt. Skorpione werden gebraten, der Gedanke an Kylo als Opfer, gierige Blicke untereinander. Die Gemeinschaft reduziert sich auf das nackte Überleben. Dabei ist die Wüste ein indifferenter Ort, denn sie bestraft nicht, sie erlöst nicht und sie erklärt auch nicht. Queere Körper galten lange als nicht produktiv. Jack Halberstam liest genau darin ein Potenzial. Im Nicht-Funktionieren, im Aus-der-Reihe-Fallen. I Wanna Be a Girlband greift diese Idee ohne Trostversprechen auf. Gemeinschaft entsteht hier nicht durch Harmonie, sondern durch das gemeinsame Aushalten des Zusammenbruchs. Gleichzeitig verschärft sich der Blick auf Hyperfeminität und entsprechende Gegenreaktionen. Die perfekt geschminkten, sexy Körper in der Überzeichnung zeigen, wie sehr Weiblichkeit als Stil verkauft wird. Dieser vermeintliche Feminismus verweist auf ein Feld, in dem Girlboss und Tradwife trotz aller Gegensätze derselben Marktlogik folgen. Beides sind ästhetische Rollenangebote. Das Problem ist nicht der Feminismus, sondern eine Popkultur, die jede Haltung zur Ware machen kann und unter politischem Druck einfach konservative Bilder wieder besonders verlockend erscheinen lässt. Das Ende, so viel lässt sich sagen, ohne zu viel zu verraten, verweigert ein klassisches Happy End. I Wanna Be a Girlband behauptet eben keine Position außerhalb der Machtverhältnisse. Es zeigt Verstrickung und darin einen Rest Wahrheit. Empowerment liegt nicht im perfekten Auftritt, sondern darin, nicht sofort wiederverwendbar zu werden. Nun noch etwas zum Team dieser besonderen Produktion. Nach I Wanna Be Loved By You und Schwindel ist I Wanna Be a Girlband nun schon die dritte Produktion, die Shari Usher-Crosson zusammen mit Lorena Diaz-Stevens am Schauspiel Dortmund umsetzt. Die über Jahre gewachsenen Arbeitsbeziehungen ermöglichen eine kontinuierliche Weiterentwicklung dieser besonderen Ästhetik, die Crossons Arbeiten ausmacht. Im Zusammenspiel von Sprache, die Crosson den Figuren auf den Leib schreibt, und den Kostümen und der konfrontativen Tourbusbühne entsteht auch dieses Mal ein extrem lustiger und vor allem poppiger musikalischer Abend, der die Spielenden, was Timing und Tanz angeht, enorm fordert. Die Girlband-Choreografien wurden unter der Leitung der Choreografin Dani Imba im Probenprozess zweimal wöchentlich einstudiert. Dazu kommt die Sprache, die mit ineinander verschachtelten Halbsätzen eine rhythmische Herausforderung ist. Alles in allem dehnen Bühne, Choreografie und Kostüm die Studiobühne bis zum absoluten Maximum. Und gerade das macht diese Inszenierung so mitreißend und besonders. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen nun einen inspirierenden und aufregenden Theaterabend mit dieser großartigen Inszenierung.